Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
279 heißt die heutige Folge des Computer Club 2 und ich begrüße alle, die uns zuhören.
Das tue ich ebenfalls ganz knapp wie du sonst.
Na gut, dann sage ich eben mal ein bisschen mehr. Ich begrüße alle, die an den Kopfhörern sitzen, an den Lautsprechern sitzen oder wie einige meiner Arbeitskollegen, die im Auto sitzen und dann uns während der Fahrt zuhören.
Müssen die dich auch noch hören, wenn sie Auto fahren?
Tja, manche sind eben masochistisch veranlagt.
Die haben ja mehrere Fähigkeiten gleichzeitig, oder? So kleine Napoleons sind das. Der ja auch diktiert haben und was weiß ich, was der noch alles gemacht hat oder übersetzt haben oder was weiß ich. Der soll ja so ein Multi-Sync-Mensch gewesen sein.
Multi-Sync.
Siehst du das auch?
Ich denke, das heißt Multitasking.
Ja, Multitasking meinetwegen auch. Aber ich werde euch jetzt mal ein bisschen neidisch machen. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt hier in Garmisch sitze und da habe ich auch eine Flatrate und da habe ich heute Morgen mal nach der, wie ist meine IP gefragt, nach dem DSL-Test und der hat mir 91 Megabit erzählt. Wäre mein Internet schnell.
Wow.
Wollt ihr was abhaben?
Ja, komm, tu mal so 10, 20 Megabit.
Ja, wir können das ja gleichmäßig aufteilen auf uns drei und dann tut keinem was weh.
Blaue Kabel Deutschland wollte mir 100 Megabit legen. Ich habe da irgendwas gelesen, das ging automatisch nach oben. Zum selben Preis wie damals die 16 Megabit, glaube ich. Wir sind jetzt 100 Megabit geworden für ungefähr 30 Euro. Also da ist schon was passiert in den letzten Jahren.
Ich hoffe, bei mir passiert auch bald mal was.
Aber noch nicht.
Noch nicht, nee.
Dann was macht der Mast?
Oh, der Mast steht ja schon lange, aber ich weiß nicht, wie es da weitergeht.
Sind aber schon Antennen drauf?
Bitte?
Sind schon Antennen drauf?
Ja, es sind schon ewig viele Antennen drauf, aber ich müsste mal da vorbeifahren, müsste mal gucken, ob da irgendwas zu sehen ist. Aber es ist ein Zuhörer aus der Nähe, hier aus Wienau, der hat mir geschrieben, was er für Erfahrungen gemacht hat, was ich bei mir leider nicht umsetzen lässt, aber hat mir angeboten, ich könne auch gern bei ihm vorbeikommen, um meine Sachen auf den Server zu schieben. Auf unseren Server.
Und wieso hat der schnelleres Internet?
Ja, weil er in einem anderen Ort wohnt. Der ist 12 Kilometer entfernt.
Na, dann macht das doch.
Ja, wenn ich dann die Zeiten zusammenrechne, dann... ich schiebe meine Sachen möglichst nachts auf den Server und dann kann ich schlafen und dann geht das genauso.
Ja, aber ist doch schön, dass die Leute uns sowas anbieten, ne?
Ja, ich habe mich auch fleißig bedankt und darüber hat er sich sogar gefreut.
Es geht jetzt um ein Thema, bei dem bin ich auf dem einen Ohr taub und auf dem anderen Auge blind, um soziale Netze. Ich bin zwar überall drin, aber das ist schon lange, lange, lange her. Als das anfing da mit Facebook und so weiter, war ich natürlich einer der Ersten, der da drin war und habe mir mal angeguckt, was die da machen. Jetzt in den letzten 4, 5 Jahren war ich kein einziges Mal drin. Ich kriege jede Menge Einladungen, dort auch teilzunehmen. Ich nehme nicht daran teil, ich habe keine Lust dazu. Und was ich so im Umfeld so merke, ist, dass nicht nur die Privatleute untereinander wohl kommunizieren, sondern dass jetzt auch die Firmen dabei sind und sagen, wir sind in Facebook. Was die da machen, da ich nie drin war, weiß ich gar nicht. Aber das werden wir jetzt erfahren von einem Marco Jakob. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule der Medien in Stuttgart. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Was machen Sie da in den sozialen Netzen?
Also wir sind aktiv in sozialen Netzwerken und das heißt wir Mitarbeiter teilweise, weil wir da auch Verweigerer haben, die ihre guten Gründe dafür haben, aber unsere Studenten sind da hauptsächlich unterwegs. Und was wir konkret tun, wir haben untersucht oder sind gerade dabei zu untersuchen, wie Medienanbieter in sozialen Netzwerken auftreten und agieren. Und die wichtigste Frage meiner Ansicht nach ist, ob sie da auch interagieren mit den Nutzern.
Medienanbieter, damit meinen Sie also irgendwelche Verlage oder Rundfunk- und Fernsehanstalten?
Also wir haben zum einen Zeitungsverlage untersucht. Das lief im Rahmen von der Studienarbeit, einer Studentengruppe. Und aktuell untersuchen wir Zeitschriftenverlage und Fernsehanbieter, also Fernsehsender.
Mhm. Sind denn eigentlich mittlerweile alle diese Medienanbieter aktiv in diesen sozialen Netzwerken und auch Twitter zum Beispiel?
Also aktiv ist da relativ schwierig. Das kann man vielleicht damit vergleichen wie Ende der 90er Jahre mit einer Website. Die haben alle eine Website, aber sie nutzen sie unterschiedlich. So ist auch mit den sozialen Netzwerken oder sozialen Medien. Sie haben alle mehr oder weniger eine Präsenz dort und sie wird unterschiedlich genutzt. Also die einen sind aktiver und besser darin, die anderen haben es einfach nur, dass der Name reserviert ist.
Und dadurch kommt wahrscheinlich auch diese unglaubliche Nutzerzahl von 500 Millionen zustande.
Naja, da muss man unterscheiden. Bei Facebook wird es wohl so erhoben, dass die nicht die registrierten Nutzer drannehmen, sondern die aktiven Nutzer. Also wenn die sagen, wir haben 500, 600 Millionen Nutzer im Monat regelmäßig, dann kann man davon ausgehen, dass sie 500 bis 600 Millionen Nutzer regelmäßig im Monat haben auf ihrer Plattform. Mhm. Also es gibt auch Zahlen, die sagen, dass zum Beispiel 96% der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland in einem sozialen Netzwerk aktiv sind.
96%. Aber das größte Wachstum ist, glaube ich, bei den Älteren, die jetzt so langsam nachkommen. Ne?
Ja. Also das kam ursprünglich erstmal in den USA so, aber jetzt ist wohl auch in Deutschland so, dass relativ viele, ich glaube vor ein paar Jahren hatten sie noch Silver Surfer genannt, auch die sozialen Netzwerke für sich entdecken bzw. dort aktiv werden.
Hm. Gut, mal zurück zu diesen Medienanbietern. Was ist denn Ihr Eindruck oder was konnten Sie bisher feststellen? Ist das so eine Art Aufkleber für diese Firmen, um zu zeigen, wie modern sie sind? Oder nutzen die das in überwiegender Mehrzahl tatsächlich zur Kommunikation mit ihren Abnehmern, mit ihren Kunden, mit ihren Rezipienten?
Also mein Eindruck ist, dass es, was ein Vorteil an den sozialen Medien ist, wenn was halbherzig gemacht wird, fällt es relativ schnell auf. Es gibt einige Zeitungsaccounts, zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook, die einfach nur ihre Links zu Artikeln posten und die Accounts dazu benutzen, um Reichweite auf die Website zu ziehen oder Nutzer von den sozialen Netzwerken raus auf ihre Website zu ziehen. Dann gibt es Gegenbeispiele, die da wirklich relativ vorbildlich agieren und versuchen, eine persönliche Kommunikation mit dem Nutzer zu starten. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das ZDF.
Das heißt, da kann ich tatsächlich über Twitter Kontakt aufnehmen und kann fragen oder kann Informationen, die von denen kommen, dann auch nochmals hinterfragen. Geht das?
Also das war beim ZDF eine ganz interessante Geschichte, die vor ein paar Tagen durchs Netz ging, ein paar Wochen. Das sind zwei Jungs hier aus der Gegend, die den Twitter-Account aufgemacht hatten, ohne vom ZDF zu sein und den, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr betrieben haben. Und es ist keinem Menschen aufgefallen, dass dieser Account nicht direkt vom ZDF kommt. Bis dann beim ZDF mal jemand intern nachgefragt hat, kennt ihr die Leute? Und dann ging die öffentlich-rechtliche Maschinerie los. Und im Endeffekt haben die zwei Herren dann einen Job beim ZDF bekommen und twittern jetzt weiter.
Na, schöne Geschichte. Wie sieht es denn bei den Zeitungen aus? Da sind ja eigentlich die Leute, die mehr schreiben, denn ZDF, Rundfunk- und Fernsehsender, die leben ja von dem gesprochenen Wort und von der Gestik, aber die schreibende Zunft, die sollte doch eigentlich dort besser aufgestellt sein, denn Schreiben gehört ja zu deren täglichen Beruf.
Ja, also hier gibt's auch wieder ein paar Leuchttürme. Ich glaube, die Rheinzeitung ist da relativ gut dabei. Das ist eine Regionalzeitung, die ich persönlich...
Koblenz.
Ja, genau, aus deren Einzugsgebiet ich nicht wirklich komme, deshalb kenne ich...
Aber ich habe früher für die Rheinzeitung geschrieben, deshalb liegt mir das sehr nah.
Na dann. Die haben relativ früh angefangen und sind relativ gut dabei und versuchen auch einen persönlichen Kontakt zu den Nutzern aufrechtzuerhalten. Wir hatten am Mittwoch den Social Media Manager der Welt Online bei uns, bei einem Gastvortrag. Und ohne jetzt Werbung für die Welt oder für Springer machen zu wollen, die sind da auch ganz gut dabei. Und die halten so die Waage zwischen automatisierten Accounts, wo sie einfach nur ihre Newslinks rausblasen, und vier Accounts, die von Redakteuren gepflegt werden. wo dann auch eine Konversation eben entstehen soll und wo es auch passiert.
Was steht denn eigentlich hinter Ihrer Forschungsaufgabe, hinter Ihrem Projekt? Was wollen Sie herausfinden? Was wollen Sie verstehen?
Also was bei uns so dahinter steht, ist der Gedanke, gibt es irgendwelche Erfolgsfaktoren? Also einen meinen wir schon identifiziert zu haben, das ist mittlerweile auch eine Binsenweisheit, dass es einfach authentisch sein muss. Und wir wollen halt rauskriegen, was gehört noch dazu, wie können Medienanbieter erfolgreich in Social Media oder Web 2.0 oder im Social Web agieren. Also aber was schon relativ klar ist, es muss einfach Herzblut drinstecken und mit einer gesichtslosen Kommunikation kann man vermutlich in den nächsten paar Jahren zumindest bei einem Teil der Nutzer nicht mehr viel reißen.
Wie sieht das Interesse an Ihrer Arbeit aus? Gibt es da heute schon vielleicht nicht nur aus dem Bereich der Medienanbieter, sondern auch von anderen Firmen so Zeigefinger, die sagen, ich möchte auch wissen, wie ich das richtig mache?
Ja, also wir sind da nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also das ist in der ganzen Branche, so wie ich das sehe, ein bisschen eine Goldgräberstimmung.
Haben Sie mal nachgeforscht, was mit diesem Like-Button da so passiert bei Facebook?
Naja,
er ist ja nun sehr, sehr berühmt geworden. Jeder hat ihn.
Was man so sagt, ist, dass Like die geringste Stufe der Interaktion ist. Also Like drückt nicht wirklich aus, das gefällt mir, sondern ist einfach nur so die geringstmögliche Form der Anerkennung. Und der Like-Button hat ja auch die Funktion, dass ich zum Beispiel Artikel einfach weiterempfehlen kann, dadurch, dass ich sie like.
Ja, man munkelt ja auch, dass Facebook daraus eine gute Werbestrategie machen kann.
Ja, natürlich. Also ich meine, sie tracken ja durch diese Buttons, die ich dann mit einem Stückchen einfachen Code auf meiner Website einbinde, trackt ja Facebook auch die Nutzer.
Das heißt, mit anderen Worten, es ist feststellbar, wo komme ich her, was habe ich mir angesehen, wo gehe ich hin, ein Profil kann man damit, oder wird jetzt damit von den Nutzern dieser Like-Buttons selbst aufgebaut?
Ja, davon kann man ausgehen. Also es gibt ja auch mittlerweile Websites, die ihre Artikel durch Facebook-Threads kommentieren lassen. Und wenn ich dann Kommentare in einem Artikel eingebe, dann landet der Artikel auf Facebook und bei der Website. Und wenn ich diese Website dann noch like, dann weiß Facebook, was mir gefällt. Also das weiß Facebook sowieso, aber es weiß die Website, es weiß Facebook.
Und die Werbekunden.
Und die Werbekunden. Wobei die Werbung natürlich bei den Kommentaren im Moment, wenn ich mal so drauf schaue, noch nicht wirklich prominent ist. Aber wenn ich auf Facebook mal die Werbung anschaue, die ist teilweise relativ banal, teilweise sehr schlecht. Google-Übersetzung aus was weiß ich was, wo das ursprünglich herkam. Aber sie wird geklickt, teilweise. Sie hat zwar eine relativ geringe Rate, aber Facebook ist...
Herr Jakob, ich habe eine fiese Frage. Werden Sie nach Ihrer Untersuchung von Facebook, die wird die irgendwann mal zu Ende sein, werden Sie dann noch weiter bei Facebook bleiben oder steigen Sie dann aus?
Ich gehe mal davon aus, dass ich weiter dabei bleiben werde. Das Interessante an Facebook ist ja, dass es mittlerweile so das Zentrum des Internets wird.
Ja.
Das hört sich irgendwie...
Naja.
Ja, das hört sich irgendwie ein bisschen furchtbar an, aber... man hat selber die Kontrolle darüber, was man veröffentlicht, so sehe ich das.
Ja.
Und für die anderen ist nicht immer alles sichtbar, was ich tue, weil man sich ja verschiedene Listen einrichten kann bei Facebook, aber für Facebook natürlich schon.
Ja, ja.
Man muss in Zukunft, oder man muss eigentlich schon immer in Facebook relativ gut kontrollieren, was man über sich veröffentlicht, so sehe ich das zumindest.
Etwas außerhalb Ihrer Untersuchung, aber den letzten Satz, da hätte ich ganz gern noch eine persönliche Einschätzung von Ihnen. Glauben Sie, das Bewusstsein, das Sicherheitsbewusstsein wächst in der Hauptnutzergruppe, dass sie nicht mehr jeden Mist in Facebook veröffentlichen, sondern dass sie auch tatsächlich nur das da hineinsetzen, was sie verantworten können?
Das sehe ich sehr zwiespältig. Also ich denke, der Großteil der Nutzer, und ich denke, wir reden hier von 80% plus, weiß, dass es jeder sehen kann, so in der Richtung, dass mir das eventuell auch in der bei einem Bewerbungsgespräch nachteilig werden kann. Ich denke aber auch, dass ein Teil sich darüber jetzt nicht so die Gedanken macht.
Ja.
Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Gerade in Deutschland gibt es ein relativ hohes Bewusstsein dafür. Es mag nicht immer so rüberkommen, aber ich sehe es mal positiv.
Gut, wenn Sie es positiv sehen, dann sehen wir das auch positiv, denke ich mal. Herr Jakob, schon Dank für Ihre Informationen. Und wann ist Ihre Arbeit abgeschlossen? Wann können wir mit Ergebnissen rechnen?
Diese aktuelle Arbeit zu Fernsehsendern und Zeitschriften sollte nächsten Monat abgeschlossen werden. Da werden wir sie ja am 22. Juni das erste Mal präsentieren. Und an der anderen, zu den Tageszeitungen, da sitze ich gerade noch dran.
Okay, Sie halten uns auf den Laufenden, hoffe ich.
Auf jeden Fall.
Prima, schönen Dank und schönen Tag noch. Tschüss, Herr Jakob.
Tschüss.
Jetzt freut sich noch einer hier in der Runde, dass er jetzt endlich das sagen darf, was er sagen wollte.
Er will was sagen?
Es geht ums BSI, um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Ja, wenn ich so höre, was du erzählst, Wolfgang Back, dann passt das auch wunderbar zum Thema. Denn bei den Geschwindigkeiten ist Cloud Computing ja überhaupt kein Problem mehr. Da kann ich ja meine Daten auch ins Netz legen und brauche keine eigenen Datenträger und keine eigenen Rechner mehr vorzuhalten.
Ja, ich glaube, mein Netz ist schneller, als ich selber bin.
Das glaube ich auch.
Dazu wollen wir jetzt aber nichts sagen. Das BSI empfiehlt natürlich nicht allen Leuten, alles in die Cloud zu legen, sondern die haben sich einfach mal hingesetzt und haben Ende vorigen Jahres, so im Herbst vorigen Jahres anzufangen, einfach mal aufzuführen, was muss ein Kunde, was muss ein Anbieter beachten, wenn er wirklich seine Daten in die Cloud legt. Bei einer eigenen Cloud, also firmenintern, ist das ja kein Problem. Da kann ich meine Sicherheitsstandards selber setzen. Ich kann verschlüsselte Leitungen machen. Ich habe mein Rechenzentrum, auf das keiner zugreifen kann. Aber was passiert, wenn ich das in einer öffentlichen Wolke gebe? Wenn ich das also einem Amazon gebe, wenn ich das einem Google gebe, wenn ich das einem Microsoft gebe oder wer auch immer sonst als Anbieter da ist. Und da sollten schon gewisse Mindestanforderungen erfüllt sein. Gut, diese großen Anbieter werden das sicherlich machen, das sind ja alles seriöse Firmen. Aber es gibt ja auch manchmal Sonderangebote, da weiß man nicht so genau, wer dahinter kommt. Und um diese Mindestanforderungen zu definieren, haben also die BSI-Leute 11 kritische Bereiche identifiziert. Darunter sind ja Sachen wie zum Beispiel, was passiert mit vertraulichen Unternehmensinformationen? Das haben wir ja auch in der Sendung schon öfter angesprochen. Was passiert mit personenbezogenen Daten? Wenn die unverschlüsselt irgendwo liegen würden in der Wolke, wäre das höchst kritisch, denn da könnten ja andere drauf zugreifen. Es könnten zum Beispiel auch die öffentliche Hand drauf zugreifen. Nicht alle Länder sind in der Gesetzgebung so rigoros wie Deutschland zum Beispiel. Und wenn die Daten dann plötzlich in der Wolke in den USA oder in irgendwelchen Ostblockstaaten oder in irgendwelchen asiatischen Staaten liegen, weil es da eben billiger ist, das Rechenzentrum zu betreiben, weiß man nicht, was passiert, wenn die drauf zugreifen wollen. Noch viel schlimmer wird es eventuell, wenn man überlegt, dass die öffentliche Verwaltung in die Wolke gehen wollte. Was passiert, wenn staatliche Verschlusssachen plötzlich auf einem Server in einem Land liegen, das man an sich ausspionieren will?
Das wäre doch dann wieder schön für WikiLeaks.
Ja, das ist ein ganz neuer Aspekt für WikiLeaks. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Danke. Ich meine, darüber hinaus gibt es ja noch die klassischen IT-Anforderungen. Was ist mit der Sicherheitsarchitektur, mit Virenscannern, was ist mit Intrusion Detection? Was ist mit dem Rechtemanagement? Wer darf... Was
machen denn die Wolkenscanner?
Es gibt Wolkenscanner mittlerweile.
Es gibt auch einen Wolkenbruch.
Ja, den hatten wir gestern Abend hier in Bierenbachtal. Die werden auf dem Server unterhalb der virtuellen, unterhalb des Hypervisors installiert. Das ist ja so, das haben wir schon ein paar Mal erklärt. Ich habe meinen Server, meine Hardware. Auf dem Server läuft ein Betriebssystemverteiler, also ein Hypervisor, wie er schön auf Neudeutsch heißt. Auf diesem Hypervisor laufen diese einzelnen Betriebssysteme, diese einzelnen virtuellen Maschinen, wie wir sie auch immer nennen. Und auf dem Hypervisor wird ein Virenscanner installiert, der alle Ein- und Ausgänge, die über den Hypervisor laufen, kontrollieren. Also der guckt nicht in die virtuellen Maschinen rein. Das ist ja Aufgabe dessen, der die Maschine betreibt. Aber was der macht, alles, was an Daten rein oder rausgeht, läuft über diesen Virenscanner. Und wenn denn da Virensignaturen oder verdächtige Sachen drin sind, dann werden diese rausgefiltert oder es wird ein Alarm gegeben. Arbeitet also wie die modernen Online-Scanner, die du auf deinem Arbeitsplatz hast. Der guckt ja auch nur ab und zu mal auf der Platte nach. Was der hauptsächlich macht, ist das, was an IOs ist, was also über dein Netzwerk rein und raus geht und was über deine USB-Kanäle rein und raus geht. Und so arbeiten die auch. Ja, und dann gibt es aber beim Cloud Computing noch andere Sachen. Wenn ich mein eigenes Rechenzentrum habe, muss ich selber Sorge dafür tragen. Das ist das Notfallmanagement. Was passiert, wenn ein Rechenzentrum ausfällt? Etwas, was jede Firma fürchtet, was der absolute GAU ist. Ich weiß es, dass bei uns, wir hatten das jetzt bei uns in der Firma, dass in einem Rechenzentrum die Klimaanlage ausgefallen ist und da mussten die ganzen Server, die ganzen virtuellen Server waren es, Gott sei Dank, die mussten alle in ein anderes Rechenzentrum umziehen. Das heißt, die Daten, die wurden auf eine andere Hardware geschoben. Dafür muss dann auch der Cloud-Anbieter sorgen. Was ist mit Monitoring? Wie stelle ich fest, wer auf meine Daten, auf die Daten der Kunden Zugriff hat? Oder darf er das überhaupt? Was darf, was muss und was darf der Cloud-Anbieter leisten? Und dann gibt's natürlich noch das sogenannte Security Incident Management. Was passiert? Wie muss man reagieren, wenn wirklich ein Notfall wenn wirklich ein Einbruch festgestellt worden ist? Wenn da sowas wie bei, vor einigen Wochen bei Sony war es, dass denen die Daten abhandengekommen sind. Was passiert jetzt, wenn in einer Cloud sowas passiert? Was muss der Cloud-Anbieter machen, damit auch die Kunden richtig unterrichtet werden? Und welchen Szenarien setzt man auf, um den Schaden, der dann schon entstanden ist, möglichst klein zu halten?
Was sagt denn dazu das BSI-Eckpapier? Davon bist du ja eigentlich ausgegangen. Ne?
Das Eckpapier hat dafür keine Empfehlung, was zu machen ist, sondern die sagen einfach erstmal, Leute, das sind Sachen, auf die müsst ihr achten, die müsst ihr mit eurem Cloud-Anbieter aushandeln. Es gibt natürlich Empfehlungen, so Standardempfehlungen, es muss ein Virenscanner installiert werden, das sind aber allgemeinen Bildungssachen. Aber es ist einfach mal eine Auflistung der ganzen Punkte, die man sich vor Augen halten muss und die Fallen, die auftreten können.
Das ist auch dabei, wo die Daten liegen, in welchem Land sie liegen, welches Recht gesprochen wird.
Das ist ja vertragsabhängig. Das steht in deinem Vertrag mit dem Cloud-Anbieter drin. Und wenn, das ist ja eine Vertragsfreiheit, haben wir, das ist ja nicht staatlich geregelt. Wenn du mit einem Anbieter vereinbarst, die Daten dürfen nur in Deutschland liegen, dürfen sie nur in Deutschland liegen. Und er ist dann auch dafür haftbar, dass das so ist. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Cloud-Anbieter seriöse Firmen sind, die halten sich dann auch an ihre Verträge. Wenn du jetzt natürlich zu irgendeinem dubiosen Anbieter gehst, weil der 3 Euro billiger ist, okay, dann ist es aber auch dein Problem. Das wird aber keine Firma machen, sich leichtfertig ihre Daten weggeben. Das Ganze ist so interessant, dass mittlerweile sogar die EU dahinter gekommen ist, dass das eine wichtige Sache ist. Die gehen davon aus, dass bis 2014 alleine in Europa mit Cloud Computing Dienstleistung 35 Milliarden Euro umgesetzt werden. Nur in Europa. Weltweit sollen es 2014 schätzt man 105 Milliarden Euro werden. Und was die machen, das sind eben Beamte, die machen jetzt erstmal eine Online-Befragung. Die befragen Firmen, Behörden und normale Anwender, was die machen, welche Strategien die haben, welche Erfahrungen die gesammelt haben, welche Bedürfnisse die haben, welche Erwartungen, welche Erkenntnisse die haben. Und bis 2012 soll denn daraus EU-weit ein Strategiepapier entstehen. Und das wird dann interessant sein, sich mal anzusehen. Das wird sicherlich nicht so konkret sein wie die Empfehlungen des BSI. Aber was interessant
ist... Halt. Die Empfehlung des BSI, hast du vorhin gesagt, dass die überhaupt nicht konkret sind, sondern
das sind sowas wie ein Verkehrszeichen,
die ich überall sehe, Vorsicht, Straßenschäden. Die Schäden werden nicht beseitigt, es wird nur gesagt, man muss vorsichtig sein. Und jetzt sagst du, so konkret, dass man vorsichtig sein muss, wird das nicht sein?
Ich nehme mal an, dass das, wie man das vor Europa gewohnt ist, entweder werden sie überregulieren, dass die wir versuchen alles in gesetzliche Formen zu gießen, oder dass es einfach nur ein noch allgemeiner gehaltenes, wie soll man es mal vorsichtig formulieren, ein Empfehlungspapier mit einem mittleren Informationsgehalt sein wird.
Sehr die EU gesagt, wird fordern, ja, dass man jetzt Energiefestplatten, Sparfestplatten einsetzt.
Damit es sicherer wird.
Ja gut, das macht man ja aber auch schon aus Eigeninteresse.
Ja, aber die werden das fordern, mein lieber Mann.
Mit Tretantrieb.
Mit was?
Mit Tretantrieb.
Also das, was in letzter Zeit von der EU kam, kann man durchweg sagen, das war Stuss.
Ja, ich meine, was jetzt an dieser Initiative interessant ist, dass das Cloud Computing so weit in den Alltag reingekommen ist, dass sogar für die Beamtenschaft in Brüssel interessant geworden ist, sich damit zu befassen. Das ist an sich der Indikator, den ich damit rüberbringen wollte, dass also auch die allgemeine Politik mittlerweile ein Gefühl dafür kriegt, dass sich hier irgendetwas tut in der IT-Landschaft, dass die ganze Infrastruktur und die ganze Art, wie wir mit Informationen, elektronisch verarbeitbaren Informationen umgehen, sich ändert zurzeit.
Ein schwieriges Thema, was sehr schwer fassbar ist, weil es auch unscharf definiert ist. Aber ich glaube, wir müssen es weiter beobachten. Schönen Dank für deinen Vortrag. Ich habe gespannt gelauscht.
Bei eBay will man sich was Neues einfallen lassen und nicht besonders gut für die Leute, die dort mit eBay zusammenarbeiten. eBay soll teurer werden und zwar ganz schön kräftig in absehbarer Zeit. Und eBay will auch, dass das PayPal, das ist ja die Bank von eBay, dass die mehr genutzt wird und zwar aus Sicherheitsgründen heraus. Ich nutze öfter PayPal, muss ich sagen, weil es sehr, sehr schön einfach ist, wenn man etwas aus China bestellt. Wie soll ich das Geld nach China schicken, wenn nicht über...
Aber was heißt aus Sicherheitsgründen? Also ich würde sagen, eBay versucht das zu forcieren, weil ihnen diese PayPal-Bank gehört und sie da nochmal Geld daran verdienen. Das ist ja wohl der Hintergrund.
Ja klar, Geld ist sowieso immer der Hintergrund. Aber ich finde...
Und ich frage mich, wo denn eigentlich die EU bleibt, die sich überall einmischt. Das hat man ja am Anfang der Sendung schon mal gesagt. Denn hier andere Banken werden ja hier benachteiligt. Es ist nur versichert, was ich per PayPal bezahle und was weiß ich nicht alles. So, und andere Banken, wenn ich andere Überweisungen tätige oder irgendwas anderes mache, dann nicht. Ich finde, das ist eine grobe Wettbewerbsverzerrung und hier müsste endlich mal etwas passieren.
Ja, und das geht ja noch weiter. Also in Australien hat eBay ja wohl durchgesetzt, dass eBay nur noch mit PayPal gemacht werden kann, dass andere Banken da total draußen sind.
Also ich... Wenn überhaupt bei eBay, mache nichts, was mit PayPal in Zusammenhang steht, weil ich gar keinen PayPal-Account habe, kein Konto, aber ich spreche einfach die Anbieter an, die ja irgendwo erreichbar sind und bisher habe ich alles das kaufen können, in der Regel auch günstiger als bei eBay.
Ohne eBay?
Ja, natürlich.
Über eBay die Namen rausgefunden?
Ja, die stellen das ja alles öffentlich.
Ja, ist das denn fair?
Ja, wenn ich doch durch die Stadt gehe und schaue mir da einfach an, was es für Sachen gibt und was die kosten und ich gehe jetzt von dem Schaufenster weg in einen anderen Laden, wo es billiger ist, der nicht so schön eine Ausstellung hat, ist das fair?
Ja. Muss man drüber nachdenken, ja. Na gut, okay. Es ist ja sowieso darauf hinzuweisen, dass das Geld immer mehr in den Mittelpunkt gerät, jetzt wo diese Bande aufgeflogen ist, die eigentlich schon hätte sehr viel früher auffliegen müssen, die da etwas angeboten haben, die das Geld eingenommen haben und die da nichts geliefert haben. Das ist ja nun die einfachste Betrugsmasche, ja, die man da machen kann.
Ja.
Und die haben sich Leute bedient, die wir bei unseren CeBIT-Auftritten schon immer gesagt haben, Vorsicht, 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 da nicht zugreifen. Und zwar diese Strohmänner. Damit diese Gangster an das Geld kamen, haben sie das nicht selbst haben wollen, also natürlich nachher ja, sondern haben Strohmänner aufgesucht und haben denen ein paar Prozent gegeben, die haben dann das Geld angenommen und haben es weiter überwiesen an irgendeine dubiose
Bankadresse. Also nochmal eine Warnung, aber auch eine Warnung an dich, Herr Kollege, wir sind am Ende, wir sollten den Daumen hoch tun, sollten den Leuten sagen, hört nächste Woche wieder rein, geht's weiter.
Ja, genau, genau.
Tschüss und immer ein Bit übrig behalten.
Tschüss und kein Strom mehr machen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.